Micro Europa.
Sounds.
Moderne.
Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Essen ist für viele Menschen auf der Welt ein Genuss, ein Stück Lebensfreude und wichtig für unsere Lebensqualität. Zugleich zählt die Gesundheit für die meisten Menschen zur Basis auf dem Weg zu einem glücklicheren Leben. Gesund sein und das auch bleiben, das wollen wir doch alle. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen wir aber auch etwas dafür tun. Damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Mikroeuropa, hier auf der Wüstenwelle. Unser heutiges Thema ist eine gesunde Ernährung und ihre Auswirkungen auf unsere Gesundheit. Ich bin Denise Grashoff. In der kommenden Stunde wird vor allem eines deutlich. Immer mehr Menschen interessieren sich für eine bewusste und gesunde Ernährungsweise. Sie wollen Verantwortung für ihren Körper, ihre Gesundheit und ihr inneres Wohlbefinden übernehmen. Denn wer sich gesund und ausgewogen ernährt, erhöht seine Lebenschancen und bleibt dazu noch länger gesund, beweglich und geistig fit. Doch wie schaffe ich es, mich ausgewogen und gesund zu ernähren? Hier spalten sich ein wenig die Meinungen. Seit über 60 Jahren bietet die Akademie Gesundes Leben Seminare und Ausbildung rund um die Themen Gesundheit und Ernährung, Entspannung und Bewegung sowie Persönlichkeit und Beruf an. Ulrich Jensen hat in Kiel und Bonn Ernährungswissenschaften studiert. Er gestaltet unter anderem die strategische Ausrichtung der Angebote der Akademie. Ich habe Ulrich Jensen zunächst gefragt, welche Methoden er in seinen Seminaren anwendet.
Wir gehen nach dem Coaching-Ansatz und den systemischen Ansätzen. Das heißt, während man vielleicht vor 20 Jahren, 30 Jahren im Wesentlichen Beratungsansätze hatte, die auf der einen Seite einen Experten gesehen haben oder eine Expertin und auf der anderen Seite einen Klienten, der relativ unwissend jetzt so wie ein Nürnberger Trichter sich öffnet. Und man gemerkt hat, damit kommt man eigentlich überhaupt nicht weiter. Es gibt jetzt so einen Paradigmenwechsel seit vielen Jahren. Man könnte sagen, es ist eher eine Coaching-Haltung. Das heißt, das Thema Achtsamkeit, Empathie und Partizipation sind eigentlich die Methoden, die ganz vorne anstehen. Letztlich, wenn man dann weitergeht, hat man sehr viel aus der Verhaltenstherapie gelernt und aus den lösungsorientierten und systemischen Therapien. Und das wird bei uns auch entsprechend so umgesetzt, weil unsere Trainer und Dozenten auch alle eine psychologische Ausbildung haben.
Alles klar. Und mit welchen Erwartungen kommen die Menschen zu Ihnen?
Das ist zweigeteilt. Wenn ich jetzt mal den Teil nehme, wir haben ja eine Ausbildung, die heißt Ernährungscoach. Dann war das bis vor einem halben, dreiviertel Jahr so, würde ich sagen, dass etwa 70% der Frauen, im Wesentlichen sind es Frauen, ich würde jetzt mal sagen, so Kernzielgruppe zwischen 35 und 55, kamen, um zu überlegen, beziehungsweise auch schon mit konkreten Ideen, sich ein zweites Standbein einer Selbstständigkeit aufzubauen. Sei es im betrieblichen Gesundheitsmanagement in der eigenen Firma oder auch als Selbstständige beratend aktiv zu sein. Etwa 30% haben das erstmal, weil sie das Thema interessiert, für sich gemacht und möchten einfach tiefer in ein Thema einsteigen und brauchen dafür professionelle, aufbereitete Informationen. Wenn ich jetzt die Corona-Situation nehme, dann sehen wir hier einen deutlichen Trend. Die letzten zwei Ausbildungsstarts war 100%. Ich mache das, weil ich damit auch etwas machen will im professionellen Sinne. Also eine klare Orientierung hin, wer weiß, wie es weitergeht. Ich baue vor und mache mein Hobby zum Beruf oder zum Teilberuf.
Ernährungsberater werden ja heutzutage immer gefragter. Der Trend steigt. Woran liegt es Ihrer Meinung nach, dass sich die Menschen immer mehr mit dem Thema Ernährung und ihre Gesundheit auseinandersetzen?
Ja, da kann man schon sagen, dass das ein Megatrend ist, der in den letzten Jahren oder sicherlich vielleicht sogar auch noch weiter als 10 Jahre zurück geht und immer mehr Fahrt aufnimmt. Da gibt es verschiedene Punkte. Der eine ist, dass Ernährung oder das Essen, was ich einkaufe, welche Mahlzeit ich mir zusammenstelle, mittlerweile einen Stellenwert bekommen hat, der ganz klar identitätsstiftend ist. Das heißt, ich identifiziere mich mit einer bestimmten Ernährungsart oder einer bestimmten Lebensmittelgruppe und das gibt mir eine innere Orientierung. Aber bei den Ernährungsweisen, das merkt man ja auch dann in Gesprächen, hat das ganz viel damit zu tun, dass ich damit auch ein Statement nach außen geben möchte in die soziale Gruppe, mit der ich zu tun habe, weil ich mit dieser Ernährungsform auch eine bestimmte Haltung oder eine bestimmte Einstellung zur Welt kundtun möchte.
Und welche Rolle spielen dann Ihrer Meinung nach die kulturellen Hintergründe und die sozialen Faktoren in Bezug auf unsere Ernährung?
Ja gut, die sind natürlich wie alles extrem prägend. Es kommt darauf an, wie weit sie zurückgehen. Aber es ist, wenn wir mal ganz einfach anfangen, ein Unterschied, ob sie in Ostfriesland aufwachsen oder in Bayern, was die Ernährungsweisen angeht. Dann kommt es darauf an, welchen sozialen Status sie haben. Also es ist sehr, sehr eindeutig, dass die Menschen, das gilt jetzt nicht nur für Deutschland, sondern insgesamt für die westliche Welt, mit einem geringeren Budget eine ganz andere Ernährung pflegen als diejenigen mit einem höheren Bildungsabschluss oder auch einem höheren Budget. Kultur in der heutigen Zeit heißt ja dann auch, wo komme ich her? Also komme ich aus einer arabischen Kultur? Habe ich andere Präferenzen, als wenn ich aus einer christlichen Kultur komme? Also das ist durch die Globalisierung und durch die Vermischung der Menschen und der Kulturen ist das ein eminent wichtiges Thema. Wenn man das nicht bedenkt und beachtet, jetzt speziell auch, wenn man mit dem Thema Ernährung beraten unterwegs ist, dann hat man gar keine Chance.
Und welche Rolle spielt dann auch die Psychologie, wenn es um die gesunde Ernährung geht?
Das ist, also aus meiner Erfahrung heraus ist das ein viel zu wenig beachtetes Thema. Ich würde fast sagen, das ist der entscheidende Punkt, weil es, das merken Sie ja auch, wenn Sie mit Menschen zu tun haben, die noch nicht so jede Information aufsaugen wollen, also, ja, dann ist, das geht es eigentlich nur um die Psychologie. Denn man fragt sich ja schon, die Information als solche, die ist ja in der Welt und auch von entsprechenden Regierungsprogrammen oder was auch immer, ist das ja seit Jahrzehnten, wird informiert und erzählt, was man denn alles Gesundes zu sich nehmen soll, aber so richtig fruchtet das nicht. Und das hat natürlich psychologische Gründe. Das heißt, man hat es ja auch hier mit einer gewissen Wertekonkurrenz zu tun. Das heißt, auf der einen Seite möchte man gesund und fit sein und auf der anderen Seite möchte man genießen. Und das, also sage ich jetzt mal Party und Waschbrettbauch, das passt halt nicht so unbedingt und immer zusammen. Insofern ist die Psychologie sowohl, was die Ursachen angeht, also was heißt bei mir das Thema Genuss? Gibt es vielleicht sogar auch unbewusst hier eine Ersatzbefriedigung auf einer anderen emotionalen Ebene, als auch dann, wenn ich etwas verändern möchte, wo erreiche ich Menschen? Und erreichen im Bereich Essen ist am wenigsten über den Kopf möglich, also über die reine Verstandesorientierung, sondern da brauche ich das emotionale Gleichgewicht, das ich ansprechen muss. Ganz wichtiges Thema.
Nach etwas Musik spreche ich mit dem Ernährungsexperten Ulrich Jensen über den übermäßigen Fleischkonsum in unserem Land.
Stop.
In Sachen Fleischkonsum können wir weltweit viele Unterschiede erkennen. In Deutschland essen wir ungefähr 60 Kilogramm Fleisch pro Kopf und das jedes Jahr. In vielen anderen Ländern wird im Durchschnitt deutlich weniger Fleisch konsumiert. Meine Frage, warum ist das denn so?
Das ist, glaube ich, Tradition. Und es ist ja auch, wenn Sie andere Länder nehmen und Sie gehen mal ein Stück mehr in den Osten, also nehmen wir das vegetarischste Land der Welt, also Indien, wo aufgrund der religiösen oder der kulturellen Rahmenbedingungen Fleisch überhaupt gar keinen Wert darstellt. Ja? Und wenn Sie das vergleichen mit den, ich denke, da müssten wir schon auch ins 19., 18. Jahrhundert unserer Kultur zurückgehen. Dort war das ein Gut, was nur für, also schwer zu haben war. Es gab es nicht in den Massen. Das hat ja eigentlich erst auch die industrielle Fleischproduktion ermöglicht, dass sich jeder mit Fleisch ernähren kann. Und aus der Tradition heraus ist bewusst oder unbewusst auch dem Fleischkonsum eine gewisse Bedeutung zugeschrieben worden. Mittlerweile würde ich sagen, eher unbewusst. Ja? Also viele Menschen essen das nicht bewusst Fleisch, sondern weil es einfach so Gewohnheit ist, es ist Tradition, das ist überreicht worden. Und auch da kann man wiederum sagen, die Länder, die mehr dem westlichen Lebensstil nachgehen und entsprechende Budgets auch haben, haben eine höhere Fleischkonsum. Wobei es in China mittlerweile in den Großstädten quasi die gleichen Ernährungsweisen gibt wie in den USA in der Großstadt. Auch die gleichen ernährungsbedingten Erkrankungen. Da ist schon gar kein Unterschied mehr.
Und also ich habe gelesen, es ist eigentlich gar nicht notwendig, Fleisch zu essen. Wie man sieht, ist es in anderen Ländern ja auch nicht so. Warum essen wir es dann einfach trotzdem, wenn es so umweltschädlich ist? Und warum machen wir es nicht wie zum Beispiel in den östlichen Ländern?
Das ist ein Bewusstseinsthema. Also wenn Sie das Thema, welche Auswirkungen hat denn ein hoher Fleischkonsum auf mich, auf die Gesellschaft, auf das Tierwohl, das ist ein ganz wesentlicher Faktor. Wenn das gar nicht für Sie eine relevante Fragestellung ist, dann machen Sie sich darüber auch keine Gedanken und Sie essen das, womit Sie aufgewachsen sind. Also in unserer Kultur im Wesentlichen gehört Fleisch jeden Tag auf den Teller. Hier gibt es sehr wohl natürlich auch gegenläufige Trends. Das sieht man ja auch so sicherlich in den letzten Jahren oder Jahrzehnten immer mehr, dass ein anderes Bewusstsein entsteht. Und das ist interessant, finde ich, weil das tatsächlich ein gesellschaftlicher Trend ist, der in der Breite ja auch in jedem Supermarkt zu sehen ist. Die Regalmeter werden ja doch deutlich mehr, was Alternativen angeht.
Welche Auswirkungen hat denn Ihrer Meinung nach der regelmäßige Konsum von Fleisch auf unseren Körper?
Nun, das ist eigentlich schon seit den 90er Jahren. Da gab es die ersten Vegetarierstudien in den USA, aber auch in England und auch in Deutschland. Ist das geklärt, dass die vegetarische Ernährung die gesündeste ist? Das heißt, mit zunehmendem Fleischverzehr und Wurst, das wird immer unterschlagen, also die verarbeiteten Fleischprodukte sind nochmal problematisch, weil da ja entsprechende Zusatzstoffe mit drin sind, führen zu den oder unterstützen die sogenannten ernährungsbedingten Erkrankungen wie koronare Herzkrankheit, also Hirnschlag oder Herzinfarkt, Diabetes, Übergewicht. Man geht auch davon aus, dass die entzündlichen Erkrankungen, also wie Rheuma, auch mit dem hohen Fleischverzehr einhergehen. Also das ist sehr klar und eindeutig, eigentlich schon lange.
Und dennoch soll ja eigentlich ein gemäßigter Verzehr von Fleisch, also in Maßen sozusagen, kein Problem darstellen. Sehen Sie das auch so?
Ja, das sehe ich auch so. Es kommt darauf an, wie Sie Problem definieren. Also wenn Sie sagen, also was man sagen kann, ist, dass die vegetarische Ernährung oder auch die vegane Ernährung die gesündeste Variante ist. So, und dann müssen Sie ja irgendwie abstufen. Ja, man kann tatsächlich sehen, dass wenn man so jetzt nochmal ein Stück zurückgeht, da war quasi dann am Wochenende gab es Fleisch. Also da gehen wir jetzt aber wirklich ein paar Generationen zurück. Das hing auch einfach an den Kosten. Und wenn ich also einmal die Woche Fleisch esse oder Wurst esse oder ein- bis zweimal die Woche, dann ist man immer noch in einem Feld einer gesunden Ernährung. Nichtsdestotrotz wäre eine vegetarisch-vegane Ernährung jetzt rein aus körperlicher Sicht, Stoffwechselsicht, noch ein Tick gesünder. So, und so können Sie im Grunde genommen über die Häufigkeit des Fleisch- oder Wurstverzehrs wie eine fast lineare Linie ziehen zu dem Auftreten von chronischen oder ernährungsbedingten Erkrankungen. Das kann man schon statistisch ganz gut zeigen.
Und gibt es auch Unterschiede von welchem Fleisch ich esse? Merkt man das auch auf dem Körper oder ist es egal, welches Fleisch man isst?
Nee, die Untersuchungen sagen, dass das sogenannte rote Fleisch, also das steht im Wesentlichen das Rindfleisch und alle Produkte, die daraus hergestellt werden, steht im Vordergrund. Das gilt als besonders ungesund für den Stoffwechsel und auch für den Darm. Und das sogenannte eher hellere Fleisch, also im Wesentlichen sind es ja die Geflügelsorten, das gilt als besser. Es gibt einen Punkt, der wird manchmal, also im Alltag nicht zusammengeführt. Fisch ist ja auch eine Form von Fleisch. Und das, denke ich, sollte man immer in die Diskussion mit einbeziehen, dass also ein Ersatz von Fleisch, also nehmen wir mal Rindfleisch oder Schweinefleisch, hin zu Fisch sicherlich der Gesundheit sehr zuträglich wäre.
Sie sprechen ja davon, dass es ein unbewusstes Verhalten ist. Sollten wir dann einfach mehr aufklären, die Leute mehr informieren, dass sich das ändert? Oder wie kann man das erreichen, dass die Leute weniger Fleisch essen, wenn es doch gesundheitsschädlich ist?
Also ich fange mal andersrum an. Aufklärung funktioniert nicht. Das haben wir ja nun jahrzehntelang probiert. Es ist eher die Frage, warum schaffen wir es nicht, gesund zu bleiben? Selbst für diejenigen, die den Weg schon gegangen sind. Und da sind wir wieder bei den psychologischen Komponenten. In dem Moment, wo ich hergehe und mit erhobenem Zeigefinger den Menschen etwas vorschreibe, was in ihren privaten und persönlichen Lebensstil, Sie erinnern sich an den Anfang des Interviews, dass das Essverhalten eine identitätsstiftende Funktion hat. Und in dem Moment, wo ich jemandem sein Essverhalten wegnehmen möchte, greife ich auch auf tiefere Schichten. Und dann gibt es eine ganz normale Revolte. Ja, es gibt auch in der Bevölkerung eine Revolte gegen Gesundheit. Ja, es wird ja postuliert, dass Gesundheit das höchste Gut ist. Das unterschreiben auch die meisten, das stimmt aber gar nicht. Wenn es das höchste Gut wäre, dann würden sich diese Leute ja gesundheitsgemäß verhalten. Tun sie aber nicht. Also ist Gesundheit de facto nicht das höchste Gut, zumindest nicht in der Bevölkerung. Das heißt, ich muss auf anderen Wegen versuchen, ein Bewusstsein zu erlangen. Und das geht nur, wenn ich dort ansetze, wo die Menschen erreichbar sind. Das kann sein das Thema Genuss, das kann auch sein das Thema Umwelt oder Tierwohl, aber Tierwohl ist auch immer sehr schwierig, weil da sind dann auch immer schnell so Apostel, die da in die Welt hinaus posaunen, wie der Mensch denn richtig wäre. Und genau so funktioniert's nicht. Ich kenne etliche Menschen, die haben über den Bereich Bewegung, also Walking oder Joggen oder Fahrradfahren, zu einer gesunden Ernährung gefunden, weil sie sich über diesen Weg mit ihrem Körper beschäftigt haben. Und dann kommt man zwangsläufig dazu, ja, was gebe ich mir denn? Also was esse ich, was kaufe ich ein? Und man beginnt das zu hinterfragen, aber nicht über den direkten Weg, sondern eigentlich über den indirekten Weg. Und diese Modelle der Achtsamkeit, kümmere dich um dich, was tut dir gut, was tut dir weniger gut, auf einer ganz breiten allgemeinen Ebene. Das wäre ein ganz anderer Ansatz, als immer wieder hinauf zu posaunen, Fleisch ist schlecht und du bist schlecht und das ist ja quasi synonym gebraucht. Und wer lässt sich das denn schon gefallen, so eine Entmündigung? Das klappt nicht.
Viele essen Fleisch, Tiere töten oder schlachten können sie nicht. Mhm. Warum?
Wenn man nicht mit Tieren aufgewachsen ist, also sagen wir mal, sie sind auf dem Bauernhof aufgewachsen, wo es von Anfang an dazugehört, dass sie das Tier, was sie sehen und hegen und pflegen, dann irgendwann auch auf dem Teller landet. Ja, dann hat das einen kulturell eingebetteten, klaren Kontext. Wenn dieses nicht der Fall ist, und das ist ja bei den allermeisten Menschen so, dann ist das quasi entkoppelt. Das heißt, sie stellen sich überhaupt nicht die Frage, ob das Stück da, was sie auf dem Teller haben, irgendwann mal rumgelaufen ist. Das muss man auch ein Stück weit verdrängen, weil das natürlich, da ich es nicht gewohnt bin, die Vorstellung ja nun nicht gerade besonders schön ist, dass da Tiere getötet werden. Also das heißt, da entsteht eine kognitive Dissonanz und die führt dann zu einer gewissen Verdrängung und man möchte es sich ja auch ein wenig einfach machen und sagt, okay, das ist quasi wie agrarisch hergestellt für mich, also ob das jetzt ein Stück Brot ist oder ob das ein Stück Fleisch ist, das ist doch eigentlich das Gleiche. Das ist produziert worden und ich kaufe es ein und ich genieße das und gut ist.
Soweit Ernährungswissenschaftler Ulrich Jensen. Nachher geht es um die vegetarische und vegane Ernährung. Bleibt also dran.
Baby, hey, hey, ich sah dich auf dem Balkon liegen, du hattest nichts an. Hey, 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 du warst nackt, du hattest nur das an, was der liebe Gott dir gab. Da, 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 da. Hey, little, little Gabi, hey. Ich glaub, so heißt du doch. Ist doch ganz egal, wie du heißt. Lecker, das Bonbon war lecker gestern Abend. Das Bonbon war lecker, das ich aß, bevor es dich gab in meiner Fantasie. Lalalalala, ich lade dich ein, zu mir nach Hause zu kommen und dort schüttel dein Haar für mich. Wildes Mädchen, schüttel dein Haar für mich. Wildes Mädchen, schüttel dein Haar für mich. Wildes Mädchen, schüttel dein Haar. Ich weiß, du findest mich scheiße, doch komm heute Abend zu mir, ich habe alles vorbereitet. Ich habe auf den Teppich gekotzt und die Kotze weggemacht. La 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 la, es war sehr, sehr unappetitlich. Es tat sogar weh, denn ich bin abgerutscht mit dem Kerblech und in den Arm voll rein in das Kerblech. Aua, 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 aua. Meine Hand tut mir weh von dem Rhythmusgerät, das ich hau. Wollt ihr es mal hören? La 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 la, Baby, Baby, ich mach mich schick. Wenn du kommst heute Abend zu mir, ich zieh den hellgrünen Jersey an zu ran. Hey, Baby, komm zu mir und schüttel dein Haar für mich. Baby, Baby, schüttel dein Haupthaar für mich. Wildes Mädchen, schüttel dein Haar für mich. Wildes Mädchen, schüttel dein Haar. Ich weiß, du findest mich scheiße, doch komm heute Abend zu mir. Es gibt etwas Leckeres zu essen. Ich habe eingekauft, ich habe eingekauft. Ich habe etwas Leckeres eingekauft. Es gibt Reis! Es gibt Reis! Es gibt Reis! Baby, 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 es gibt Reis! Dazu kannst du wählen eine Beilage, entweder kleine Möhrchen oder Erbsensalat. Nur komm zu mir nach Hause und dort schüttel dein Haar für mich. Little Girl, schüttel dein Haar. Wildes Mädchen, schüttel dein Haar für mich. Wildes Mädchen, schüttel dein Haar. Reis. Oh Baby, Baby, es gibt Reis. Ah, 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 ah. Lecker, lecker, Baby, es gibt Reis. Ah, ah, ah. Ich koch, ich koch, ich koch, ich koch, ich koch, ich koch für dich ein einziges Mal. Ab dann bist du dran, wildes Mädchen, es lohnt sich für dich. Das gibt leckeren Reis. Da, 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 da. Lecker, lecker Reis. Aus dem Kochbeutel, ha, ha, ha. Sag deinen Eltern nicht davon, es ist besser so. Da, da, da. Komm zu mir, wir regeln uns auf der Couch. La, la, la. Ich zieh dich langsam aus. La, la, la. Dann servier ich den Reis in einer Schürze, ha, ha, ha. Aus Speck. la la la, bin leider etwas dicker geworden in letzter Zeit und der Bauch hängt unter wie eine Schürze. Doch mir ist egal, wenn du kommst, dann kommst du zu mir nach Hause in die Bude, es ist gut da, ich war selber schon einmal da. La la la, yeah, 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 und nochmals yeah, baby, baby, baby. Danach schlafen wir ein und am nächsten Tag beginnst du mit der Arbeit. Du fängst um 6 Uhr an zu putzen. Zeig mal deine Hände, die sind kleiner wie meine. Damit kommst du besser in die Ecken zum Putzen. Die Verbindung ist ideal. Wildes Mädchen.
In Deutschland interessieren sich immer mehr Menschen für eine vegane Ernährung. Noch deutlich mehr Menschen ernähren sich vegetarisch und verzichten auf Fleisch. Die Vorteile einer pflanzlichen und fleischlosen Ernährung beschreibt Ulrich Jensen wie folgt.
Der entscheidende Vorteil ist, dass die Menschen, die sich damit auseinandersetzen, sich mit sich selbst, ihrem Körper und auch mit sozialen und Umweltfaktoren beschäftigen. Also es ist für mich eine Bewusstseinsfrage und die ich sehr unterstützen würde, dass das hilfreich und wichtig ist. Und eigentlich erst in zweiter Linie sind die Vorteile ganz klar auf der körperlichen und gesundheitlichen Ebene. Aber Gesundheit hat ja nicht nur was mit dem Körperlichen zu tun, sondern Gesundheit ist ja auch im seelischen und auch im geistigen und spirituellen Bereich angesiedelt. Und insofern ist eine Haltung, die sich achtsam mit sich und der Umwelt auseinandersetzt, in jedem Fall eine gesunde Haltung.
Sie haben ja schon gesagt, dass es im Supermarkt immer häufiger vegetarische, vegane Lebensmittel gibt. Wie gesund sind die Lebensmittel überhaupt Ihrer Meinung nach? Man liest sehr viel von Zusatzstoffen.
Da hat sich viel getan. Also am Anfang, wo das losging mit der veganen Welle, eigentlich waren es ja die Veganer, die da wirklich mal Alarm gemacht haben und ich fand das ganz toll, also gesagt haben, so geht's nicht weiter und entsprechend laut auch unterwegs waren, super. Da war die Industrie nicht drauf eingestellt. Das heißt, man hat mit herkömmlichen Methoden, so wie man auch ansonsten produziert hat, dann einfach nach Alternativen gesucht. Das Zeug schmeckte nicht, das war einfach nur zusammengepappt mit relativ viel Zusatzstoffen. Das stimmt, das haben sie heute nicht mehr. Die, wenn sie quasi die Packung umdrehen, das ist ja immer so, wenn man einkauft, dass quasi auf der Rückseite, also nicht auf der bewusst wahrnehmbaren Seite, die eigentlichen Informationen stehen, dann können sie in der Zutatenliste erkennen, wir haben ja eine Deklarationspflicht, aus welchen Bestandteilen ist denn dieses Lebensmittel zusammengesetzt. Und diese Listen sind deutlich kürzer geworden. Sie finden dort auch kaum noch künstliche Zusatzstoffe, also die sie nicht woanders auch sehen. Also da habe ich eigentlich ein sehr gutes Gefühl dafür, dass sich die Industrie oder die Lebensmittelindustrie oder einzelne Firmen dort eigentlich sehr gut das Problem gemeistert haben mittlerweile.
Und Ihrer Meinung nach geht der Trend auch weiter nach oben, also dass die Supermärkte noch mehr auf vegane Produkte sozusagen Wert legen?
Ja. Überlegen Sie mal, Rügenwalder sagt Ihnen vielleicht was. Ne? Eine der zentralen Firmen, die auf dem Thema Fleisch ja unterwegs waren. Und die haben ja sehr schnell, das ist immer eine persönliche Entscheidung auch der Führung, umgestellt. Und das sind ja enorme Risiken, die diese Firma auf sich genommen hat. Es gibt ja mittlerweile auch andere Firmen, die dem nachgegangen sind. Die machen Umsatz ohne Ende und für die ist völlig klar, dass der Weg hin zu Alternativprodukte produzieren, das ist der Zukunftsweg. Und das in den USA wird das ja vorgemacht, das zieht sich durch die ganze Landschaft der einzelnen Länder. Das ist ein Wachstumsmarkt und da wird es dann auch hingehen. Denn es geht ja gar nicht darum, ob jemand sich vegetarisch ernährt oder, also diese Polarisierung, entweder oder, das ist nicht das, womit man die Bevölkerung beschreiben kann, sondern es ist ein sowohl als auch. Das heißt, es wird für viele Menschen viel normaler, immer wieder auch mal Alternativprodukte zu Wurst und Fleisch zu sich zu nehmen. Und der entscheidende Punkt ist ja, schmeckt das auch? Und da, finde ich, hat sich unheimlich viel getan. Das ist total klasse, was da produziert wird.
Können sich auch Kinder vegan ernähren oder ist das für die nicht geeignet?
Da scheiden sich die Geister. Also ich würde sagen, wenn Sie die Frage so allgemein stellen wie jetzt, dann würde ich davon abraten, Kinder vegan zu ernähren, besonders Kleinkinder, also bis ins dritte Lebensjahr. Hier gibt es einfach zu viele Dinge, die man falsch machen kann. Oder auch falsch macht. Es gibt da ja auch entsprechende Untersuchungen, dass das Wachstum, daran können Sie es eigentlich immer sehen, ob ein Kind gedeiht, das sehen Sie am Wachstum und am Gewicht, deutlich hinterherhinken können. Also rechnet man von 10-20%. Für die anderen ist es okay. Das heißt, man geht ein gewisses Risiko ein. Also wenn man sich in die Richtung orientiert als Eltern, dann meine ich, muss man sich sehr belesen oder idealerweise das auch dann begleiten durch eine professionelle Ernährungsberatung oder auch durch einen Arzt, der da einen Zugang zu hat zu dem Thema. Dann ist es sicherlich auch möglich. Aber so zunächst mal würde ich es jetzt nicht raten.
Und eine vegetarische Ernährung?
Das geht. Auch da bei Kindern natürlich auch ist die Abwechslung entscheidend. Dass man sich abwechslungsreich ernährt, aber die vegetarische Ernährung würde quasi einen großen Teil dieses Risikos, was man bei der veganen Ernährung in der Wachstumsphase hat, die ja in den ersten Jahren am stärksten ist, auffangen.
Nach der nächsten Musik erfahren wir von Ulrich Jensen noch etwas über die Laktoseintoleranz und was man dabei beachten sollte.
In unserer Gegend gibt's einen alten Brauch. Man braucht bloß Linsen und einen gekauchten Bauch. Eine Handvoll Mehlschmalz ist die gescheite Eier. Das gibt was Gutes und ist auch gar nicht teuer. Ein Hafer Wasser stellst jetzt auf der Herd. Dann nimmst du eine Linse, gerade wie sie's gehört. Wer samt dem Pfeffer und dem gekauchten Bauch ins Wasser? Nein. Es gibt Leute, die weichen Linsen vorher ein. Das ist nicht nötig, weil sonst gibt's den Brei. Man lupft bloß ab und zu der Decke, weil wenn's Wasser weg ist, bist du sicki. Nimm jetzt das Mehl und hau fünf Feuer rein. Ein Hintle Grieß und Muskatnörbel zwei. Noch schlägst den Teig mit'm Löffel so lang, bis er die Blase schmeißt. Heut wird's gut, denn ich koch mir was fein. Weil ich morgen um fünf Pfeffer reis. Ich ess in Rom Spaghetti gern. Oder ich steh dann in Bern. Nach London nehm ich mir Pixar mit. Man isst Gulasch mit Gnädel im Wien. Oder in Berlin. Und in Moskau ist sie Borscht. Obgleich her noch unerforscht. Doch bei Linse komm ich hier drüber nein. Stell denn dein Spatzerwasser noch. Jetzt geht's los und nachher denkst nicht dran. Im dritten Hafen machst du ein Schmalzhäus. Und das Fett geht auch, wenn manchmal hast du Kreuz. Jetzt tust du das Mehl rein und gleich riecht's ganz fein. Dann rührst du mit dem Besen weiß und sprennst du rein. Sobald es braun wird, leerst dann Schöpfer weiß die Linse drauf. Nach unserer Meinung kehrt Spätzle geschabt. Doch ist nicht jeder handwerklich begabt. Für solche Leute gibt's Drucker oder Hobel. Doch so ein gescharrtes Spätzle ist halt nobel. Mit Gewürz und Essig schmeckst das Ganze ab. Jetzt kommt Belohnung für die ganze Block. Hoch an den Tisch und fang ganz konzentriert zum Essen an. So ein Essen, das ist halt eine Gnade. Einfach gut und man braucht kein Salat. Hast ganz hungrige dabei. Du hast nur Säure, Würstlein ein. Pro Person jeweils eins. oder zwei
oder drei oder vier.
Morgen mach ich einen Bogen und Bock, weil ich Lenze und Spätzle so mag. Oh, mein Teller ist schon leer, gib den Affen nochmal her. Ja, bei Lenze komm ich hier drüben ein. Ja, bei Lenze komm ich hier drüben ein. Ja, bei Lenze komm ich hier drüben
Stumpfes Zieh- und Zupfkapelle mit Weißbier bei Radio Mikroeuropa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Am Mikrofon Denise Grashoff. Heute mit dem Ernährungswissenschaftler Ulrich Jensen. Ich habe mit ihm telefonisch gesprochen. Ja, Laktose soll für den Menschen ungeeignet sein. Denn je älter wir werden, desto mehr sinkt die Aktivität der Laktase. Durch die fehlende Spaltung der Laktose kann bei etwa 20% der Bevölkerung von einer Milchzuckerunverträglichkeit gesprochen werden. Außerdem wird die Kritik daran lauter, dass die Milch einer Kuh für Kalb und nicht für uns Menschen bestimmt ist. Was sagt nun Ulrich Jensen zum Thema Milchkonsum? Kann er die Kritik nachvollziehen?
Ich sag mal so, es ist sehr ideologisch geprägt, das Ganze. Das ist dann immer was, was mir nicht so gefällt. Das würde ja synonym auch heißen, dass Eier von Hühnern auch für den Menschen nicht geeignet sind. Man könnte dann auch weitergehen und sagen, Samen von Pflanzen sind auch für den Menschen nicht geeignet, weil sie sind dafür nicht gedacht. Also das Argument ist mir ein bisschen kurz, denn es gibt durchaus hier Differenzierungen. Sie haben Länder, wo die Verarbeitung von Laktose auch im Erwachsenenalter überhaupt gar kein Problem darstellt. Das ist genetisch bedingt. Dann haben sie wieder Länder oder Erdteile, wo das gar nicht geht. Also meinetwegen im asiatischen Bereich. Die haben die Laktase gar nicht. Nach der Muttermilch sozusagen wird das eingestellt. Allerdings kann man schon sagen, dass in steigendem Maße die Empfindsamkeit der Bevölkerung, wenn wir jetzt mal auch nur Deutschland nehmen, in Bezug auf höhere Laktosemengen, also Milch, also die reine Milch, wenn man die zu sich nimmt, die nimmt zu. Und insofern ist es das Thema Milch tatsächlich auch eine Frage der Dosierung. Also man würde heute sicherlich nicht mehr empfehlen, einen Liter Milch pro Tag zu trinken, was man noch vor 30, 40 Jahren, glaube ich, jedem angeraten hat, ja. Da ist man jetzt vorsichtiger und es reduziert das doch eindeutig für diejenigen, die es vertragen. Heute würde man eher sagen, wenn Milch für dich interessant ist, dann sind es die vergorenen, also die Sauermilchprodukte, die einen hohen Gesundheitswert haben. Also Joghurt, Kefir, Buttermilch, Schwedenmilch, wie das alles heißt. Und hier kann man durch die Verarbeitung ganz klar nachweisen, dass das doch deutlich gesundheitsfördernde Lebensmittel sind.
Also ist für Kinder kein Problem, Milch zu trinken?
Nein, das kann man sagen. Also das wüsste ich nicht, wo das herkommen sollte. Wie gesagt, mit der Einschränkung, die Menge macht's. Ja, Milch ist ja kein Getränk. Und da muss man halt schon, das muss man halt wissen. Wenn einem klar ist, dass Milch kein Getränk ist, sondern ein Lebensmittel, dann ist es durchaus möglich, das auch in die Ernährung zu integrieren.
Und wie sehen Sie dann die Alternativen wie Mandel, Sojamilch, Hafermilch, was es alles gibt?
Ja, super Idee, finde ich total klasse. Das wäre ja auch traurig, wenn man dazu keine Alternativen hätte. Wir haben ja zu fast allen Lebensmitteln Alternativen. Das ist ja das Schöne in der Zeit. Jeder kann sich das aussuchen, was zu ihm passt. Und wenn man das, wie gesagt, ohne den Ich bin besser, du bist schlechter Duktus macht, dann ist es ja auch gesellschaftlich eine Bereicherung. Also wunderbar, also das finde ich auch toll, dass man hier quasi Milch, sie hießen ja früher Milchersatzprodukte, was ja schon mal ein blöder Begriff ist, ja, weil es erhöht ja die Milch als ein ganz wertvolles oder das einzig wertvolle Lebensmittel. Heute sagt man das ja gar nicht mehr. Heute sind das eigenständige Kategorien.
Ist denn Milch von einem Bauern aus der Umgebung, den man kennt, also kann man das problemlos trinken oder wie gesagt, dieses Moralische rückt ja dann doch immer mal wieder in den Vordergrund. Genau, da wollte ich einmal fragen, inwiefern das einen Unterschied macht, ob ich Milch im Supermarkt kaufe oder ob ich sie wirklich beim Bauern meines Vertrauens kaufe.
Ich verstehe die Frage gut. Den Bauern müssten Sie ja quasi kennen. Also es gibt ja kaum noch kleinere Betriebe, die eine Landwirtschaft betreiben, idealerweise eine ökologische Landwirtschaft, wo quasi Kreisläufe für die Tiere auch vorhanden sind. Also ich baue das Futter an nach ökologischen Kriterien und das Futter kriegen die Tiere und die Tiere nehme ich dann, um Menschen oder mich selbst mit zu ernähren. Das wäre ja so eine Kreislauf-Idee, die man im ökologischen oder im Biolandbau ja auch pflegt. Wenn Sie dort Höfe haben mit einer geringeren Anzahl, also keine industrielle Produktion, dann glaube ich, ist es sicherlich ein Unterschied. Das Kriterium für den Supermarkt, weil nicht jeder hat so die Kenntnisse von so einem Hof, wo ich auch tatsächlich sehen kann, wie die Tiere gehalten werden, da würde ich als Kriterium dann die Biomilch nehmen. Das ist das einzige Kriterium, nach dem man da gehen kann. Und dann denke ich, ist man auf der sicheren Seite, weil man sagt, okay, seit Jahrtausenden gibt es die Tierhaltung, genauso wie es die Pflanzenhaltung gibt, wenn Sie so wollen. Das ist ein kulturelles Erbe der Menschheit, die hat auch die Jahrtausende überdauert. Etwas, ein Verhalten, was über Jahrtausende quasi um den Globus herum sich erhält, das kann nicht so ganz falsch sein für die menschliche Entwicklung, sonst wäre das mal ausgestorben. Und wenn ich dann da mit einem hohen wertschätzenden Bewusstsein herangehe und sage, okay, das ist etwas, was ich nutzen möchte in einer achtsamen Haltung, dann ist es meiner Meinung nach völlig okay und da gibt es auch kaum ein Argument, was dagegen spricht.
Nachher geht es um die Frage, warum sich Veganer und Vegetarierinnen immer wieder rechtfertigen müssen. Jetzt erstmal wieder etwas Musik.
Typisch, dass du mich nicht kennst. mich in der Kneipe, da spür ich, hey Esther, ich hab mal gerade diese Bier bestellt, das sind ich in Inkognito, blonder Haar mit Henna rot gefärbt, ne Schaf von Alpha Dach. Ich sage, weht, hört so, vergesst das Bier, komm in den Apfelsaft. Auf der Autobahn, der Understatement, da mein Fahrrad wies, im Port aus Amsterdam, stoppt der Bus mit unserer Anlach drin, gut für Wesseling, und konfisziert das, was elektrisch ist, und hört uns nur der Tambourine. Sauer ist doch klar, jetzt haben wir uns getobt, dann noch flexibel flöck uns Repertoire, ups, Kiefer im Gebrot, der Major Benjo Axel Xylophon, ich mein der Klarinett, am Waschbrett wollte ich mal am Sousaphon, statt Spaß im Tuba jetzt, nur der Franz am Mixer vor der Fan, weil der Franz hat Freihück. Dank unserem Müsli-Man. Dann kurz vom Auftritt durch ich in der Saal, wie ich das immer tun. Für Lampenfieber steckt mein Herz im Hals. Oh, bei dem Publikum. Vor allen Dingen dort der härte Typ, mit mich verstärkt nervös. Der Häuptling doch mit Irokesenschnitt, der mich so hämisch grüßt. Ich denk, ich spinne, ich bin krank. Da steht der Müsli-Man als Bank.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
In der Stadt, was macht dich da satt? Ne Currywurst. Kommst du von der Schicht, was Schöneres gibt es nicht als wie Currywurst. Mit Pommes dabei, ach dann geben sie gleich zweimal Currywurst. Bist du richtig down, brauchst du was zu kauen? Ne Currywurst. Willi, komm, geh mit, ich krieg Appetit auf Currywurst. Ich brauche was im Bauch für mein Schwager hier auch. Noch eine Currywurst. Oh, Willi, was ist das schön, wie wir zwei hier stehen mit Currywurst. Oh, Willi, was ist mit dir, trinkst du noch ein Bier zu Currywurst. Kein Schaf ist die Wurst, Mensch, das geht der Durst, die Currywurst. Bist du dann richtig blau, wird dir ganz schön flau von Currywurst. Rutscht das in dir aus, gehst du dann nach Haus voll Currywurst. Auf dem Hemd, auf der Jacke, Kerl, was ist das ne Currywurst? Currywurst! Komm, Willi, Willi, bitte, bitte, komm, gib mich nach Hause, weil ich krieg's, wenn ich so nach Hause komme. Komm, Willi, Willi, bitte! Du bist ein Kerl am Geschmack, Willi, Willi, komm, gib mit, bitte, Willi!
Veganer und Vegetarier müssen sich oft noch als Ökos und Spießer beschimpfen lassen. Ich habe Ernährungswissenschaftler Ulrich Jensen zum Abschluss gefragt, warum dieses Bild noch immer in den Köpfen der meisten Menschen unserer Gesellschaft verankert ist.
Ja, zunächst mal, es ist nicht mehr ganz so schlimm. Also ich finde, dass sich dieser Trend, weil er eben ein Trend ist, Trend heißt ja, eine Gesellschaft wird erfasst, der hat sich schon sehr, sehr weit in die verschiedensten Schichten hineingearbeitet. Also es ist normaler geworden. Es hängt ja ganz stark damit zusammen, wenn Menschen auftreten und anderen sagen, was sie zu tun haben oder was richtig oder falsch ist und das auch mit einer entsprechenden Emotionalität, dann führt das zu Ablehnung, ein völlig normaler psychischer Vorgang. Ich wehre mich gegen Bevormundung, das halte ich auch für richtig. Wenn das aber so ist, dass ich es einfach für mich tue und ich berichte von mir, aber es hat nichts damit zu tun, dass andere sich auch so denken müssen oder ernähren müssen, dann habe ich eine sehr, sehr starke Position letztlich, weil ich auch Freiraum lasse. Dann hört man mir vielleicht sogar zu. Und ich finde, dass zu Beginn einfach, weil das man musste sich ja auch als Veganer, Vegetarier auch so ein bisschen ja oftmals erklären sogar, ja, warum machst denn du das, ne? Und dann muss man halt die Ellenbogen ein bisschen ausfahren. Und das hat sich aber zumindest erlebe ich das hier, weil wir haben in unseren Seminaren sehr, sehr viele Vegetarier und auch Veganer oder zumindest Flexitarier, wenn man sie so nennen will. Wir haben überhaupt keine Diskussion, schon lange nicht mehr, warum, wieso, ist das gut, schlecht, richtig. Das hat sich eigentlich gelegt. Und ich denke, das wird im Laufe der Jahre breiter und breiter werden, auch in der Akzeptanz.
Gut, dann würde mich jetzt noch abschließend interessieren, wie generell einfach eine gesunde und ausgewogene Ernährung aussieht, wie hoch der Anteil von pflanzlichen Lebensmitteln da ungefähr ist. Was würden Sie sagen?
Das ist relativ einfach zu beantworten. Eine gesunde Ernährung ist eine pflanzenbasierte Ernährung. Fertig. Und die nächsten Kriterien sind, sie sollte frisch sein. Sie sollte aus möglichst unverarbeiteten Lebensmitteln bestehen. Und einer der entscheidendsten Faktoren ist, sie sollte genießbar sein. Also sie sollte zu einem aktiven Genuss und zu einer Achtsamkeit im Einkauf und in der ja, auch in der Zubereitung führen. Also, dass quasi das Mahlzeiten zubereiten eben außer dem Genuss auch noch ein besonderes Event ist, sage ich jetzt mal. Also, ein bisschen gegen Fertigprodukte habe ich jetzt gesprochen, wobei das auch jetzt nicht dramatisch ist. Aber eindeutig, eine gesunde Ernährung ist eine pflanzenbasierte Ernährung. Idealerweise mit einem hohen Anteil aus biologischem Anbau. Also Lebensmitteln aus biologischem Anbau, das ist dann, das muss jeder dann schauen, wie er sich das leisten mag. Und dann ist das eigentlich relativ klar definiert.
Dann würde mich jetzt auch noch eine persönliche Frage interessieren. Und zwar mache ich selber sehr viel Sport und mich würde interessieren, wie man sich denn als Sportler gesund ernähren sollte, was man da beachten sollte.
Wenn Sie dort leistungsorientiert unterwegs sind, und das sind ja gerade die Leichtathleten, glaube ich, sind da schon ganz gut vorne an, dann brauchen Sie hier auch eine der Trainingsphase abgestimmte Ernährung. Die kann durchaus vegetarisch sein. Also es gibt ja sehr viele Leistungssportler, auch bekannte Leistungssportler, die schon lange sich vegetarisch ernähren. Mittlerweile gibt es sogar welche, die versuchen es vegan. Das ist das deutlich schwieriger. Also da brauche ich schon einen echt guten Ernährungsplan, ja. Aber gehen tut das auch. Das heißt, Sie müssen genau schauen, idealerweise vielleicht sogar auch mal mit einem Ernährungsprogramm, wie die Nährstoffverhältnisse sind, wie die Vitalstoffe, ob Sie ausreichend Vitalstoffe zu sich nehmen, und dann entsprechend einer, ja, sind Sie eher im Aufbau, sind Sie eher in der Ausdauer, entsprechenden Ernährungsplan sich erarbeiten oder stellen. Da gibt es auch ja ganz unheimlich viel auch auf YouTube Leute, die darüber berichten. Aber eine leistungsgerechte Ernährung ist im Leistungssport gar nicht mehr wegzudenken.
Solide und habe nie ein Rendezvous. Ich gehe höchstens mit den Eltern ein Stück spazieren ab und zu. Mein Vater sagt, so muss das bleiben und dafür schenkt er mir Konfekt. Doch neulich platzte mir der Kragen weil mir Konfekt nun mal nicht schmeckt. Ich will keine Schokolade, ich will lieber einen Mann. Ich will einen, der mich küssen und um den Finger wickeln kann. Ich hatte neulich grad Geburtstag, oh, diesen Tag vergesse ich nie. Denn alle Tanten und Verwandten, die waren mit von der Party. Sie brachten Rosen und Narzissen und Schokoladezentner schwer. Da hat's mich plötzlich fortgerissen. Ich schrie, ich will das Zeug nicht mehr. Ich will keine Schokolade, ich will lieber einen Mann. Ich will einen, der mich küssen und um den Finger wickeln kann. Ich kaufte Sonntag auf dem Rummel für 20 Pfennig mir ein Los. Ich hab auch wirklich was gewonnen, doch die Enttäuschung, die war groß. Denn ich gewann doch deinen Teddy aus Schokolade und Marzipan. Den schmiss ich wütend in die Menge und schrie den Losverkäufer an. Ich will keine Schokolade, ich will lieber einen Mann. Ich will einen, der mich küssen und um den Finger wickeln kann. Ich will einen, der mich küssen und um den Finger wickeln kann.
Damit geht unsere heutige Sendung über eine gesunde Ernährung und ihre Auswirkungen auf unsere Gesundheit zu Ende. Wir haben uns mit dem Konsum von Fleisch und Milch beschäftigt. Außerdem hat der Ernährungsexperte Ulrich Jensen darüber gesprochen, welche Vorteile eine pflanzliche und fleischlose Ernährung auf unsere Gesundheit hat. Ich hoffe, für euch waren ein paar Tipps dabei. An den Reglern saß heute Kolja Czorsch. Redaktion hatte Ulrich Hegele. Schaut doch mal auf unserer Homepage vorbei, mikroeuropa.de. Alle bisherigen Sendungen zum Nachhören findet ihr in unserer Mediathek auf der Homepage der Tübinger UB. Ich wünsche euch noch einen schönen Nachmittag. Vom Mikrofon verabschiedet sich Denise Grashoff.